Deutschlandfunk.
Christine, erinnerst du dich an eine Situation, in der du dich so zurückgezogen hast, weil du zu wenig geschlafen hattest?
Ja, gerade als ich noch viele Nächte im Schlaflabor gearbeitet habe, hat mir am Abend oder auch am Wochenende oft einfach total die Energie gefehlt, um mich dann noch zu verabreden.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute drüber, wie Schlaf und Einsamkeit zusammenhängen. Denn ob wir gut oder schlecht, genug oder zu wenig geschlafen haben, das kann unser Verhalten beeinflussen. Und andersrum, wer einsam ist, kann vielleicht auch nicht gut schlafen. Christine, du hast dazu Studien mitgebracht.
Ja, wir schauen nämlich heute drauf, wie Einsamkeit den Schlaf verändern kann, fragen uns aber auch, wie unser Schlaf unser Sozialverhalten beeinflusst. Und wir überlegen, was man tun kann, wenn einen nachts die Einsamkeit überkommt.
Und in unserem Mythencheck sprechen wir heute über den Satz, Einsamkeit kann krank machen. Den haben sicher viele von euch schon mal gehört. Und wir gucken uns an, ob der bezogen auf unseren Schlaf wahr oder falsch ist. Und damit heißt es Überschlafen, eurem wissenschaftlichen Podcast über das Thema Schlaf. Jede Woche gibt es hier neue Folgen und unsere Mission ist es, so viel Wissen über Schlaf zu verbreiten, dass wir alle ein wenig besser schlafen können. Bei mir und dafür da Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Hallo Christine nochmal.
Ja, hallo. Und am anderen Mikrofon hört ihr wie immer Ilka Knigge. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Christine, ich glaube, wir müssen hier am Anfang erstmal darüber sprechen, was Einsamkeit eigentlich ist. Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben? Also ich glaube, die meisten von uns haben es ja auch schon mal gefühlt.
Ja, ich glaube, ich habe richtige Einsamkeit so das letzte Mal nach meinem Umzug nach Basel erlebt, gepaart mit ziemlichem Heimweh. Mhm. Und für mich ist Einsamkeit so ein Gefühl, dass ich mich nicht ausreichend mit anderen Menschen verbunden fühle oder vielleicht auch das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen oder wahrgenommen. Und das ist auch gar nicht davon abhängig, wie viele Menschen da objektiv um mich herum sind. Und das kann wirklich auch dann auftreten, wenn ich von Menschen umgeben bin. Auch da kann ich mich einsam fühlen.
Ja, ich finde, das kann ja auch so ein Gefühl von Fremdsein sein oder in einer Gruppe zu sein, zu der man nicht passt oder die zu einem nicht passt. So. Mhm. Und so wie du auch gesagt hast, ja, so dieses sich total nicht gesehen, sich nicht verstanden fühlen, vielleicht auch so das Gefühl zu haben, so, oh, das sind gerade irgendwie gar nicht meine Themen, ich kann nicht ansetzen, ich weiß nicht, mit wem ich mich unterhalten soll oder so, obwohl da Leute sind.
Ja. Also manchmal auch irgendwie bei einer Party, wo man sich irgendwie fehl am Platze fühlt.
Ja, voll.
Wo man dann das Gefühl hat, hey, ich habe weder Themen noch Menschen, mit denen ich mich jetzt unterhalten möchte oder vielleicht auch die mich jetzt interessieren.
Ja, oder mit jemandem, wo man so klickt, so, weißt du? Das sind immer nur so, ja, okay, es ist irgendwie alles Smalltalk, weiß auch nicht, fühlt sich komisch an. Ich habe mal nach einer Definition gesucht und eine mitgebracht, die stammt aus dem sogenannten Einsamkeitsbarometer. Das ist ein Bericht über Einsamkeit in Deutschland. Den hat die damalige Familienministerin Lisa Paus von den Grünen also eben noch zu Ampelzeiten vorgestellt. Und die schreiben da drin, Einsamkeit beschreibt die unangenehme Erfahrung, bei der die eigenen sozialen Beziehungen entweder quantitativ oder qualitativ als unzureichend empfunden werden. Die haben das so ein bisschen frei übersetzt und beziehen sich aber auf eine Arbeit von Perlmann und Peplau aus den 80er Jahren. Ich finde dieses qualitativ und quantitativ irgendwie so wichtig. Also man kann eben auch, wie wir gerade ja auch schon gesagt haben, vom Haufen Leute umgeben sein und sich einsam fühlen oder man kann alleine zu Hause hocken und man fühlt sich überhaupt nicht einsam, sondern sehr wohl.
Genau, Einsamkeit ist eben nicht das Gleiche wie Alleinsein. Im Gegensatz zu Einsamkeit kann ja auch ein nur mit mir sein oder auf Neudeutsch würde man vielleicht sogar sagen Me-Time auch was total Schönes und Angenehmes sein.
Ja.
Das Gefühl von Einsamkeit kann aber eben dann entstehen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht genügend soziale Beziehungen oder auch, das ist das, was wir gerade besprochen haben, so wo man vielleicht mal auf einer Party ist, objektiv von Menschen umgeben, aber die Qualität dieser Beziehungen entspricht nicht dem, was ich brauche und vielleicht auch, was ich in dem Moment brauche.
Ja.
Also es ist sehr subjektiv, es ist nichts, was man jetzt, wo jetzt jemand anderes zwangsläufig sagen kann, ja, diese Person ist einsam, das kann man von außen nicht sehen. Und gleichzeitig ist es aber auch was, was manchmal wirklich andauern kann, dieses Gefühl, aber gleichzeitig kann man es auch nur sehr punktuell empfinden.
Ja. Ich habe mich mal umgeschaut, wie viele Leute sich überhaupt einsam fühlen. Und man kann sagen, dass über die Hälfte der Menschen in Deutschland das Gefühl der Einsamkeit kennt. Genauer aufgeschlüsselt ist es so, dass 4% sagen, sie erleben es häufig, 13% manchmal und über 40 sagen selten. Und dann ist noch relativ auffällig, fand ich, dass besonders junge Menschen sagen, dass sie dieses Gefühl erleben. Das sind Zahlen, die habe ich gefunden bei der Techniker Krankenkasse. Die haben auch so einen Einsamkeitsreport gemacht im Jahr 2024. Mhm. Welche Zahlen hast du denn noch gefunden? Vielleicht gucken wir auch mal so, wie steht Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, ich habe dazu eine Übersichtsarbeit gefunden, also eine Studie, die Daten aus vielen einzelnen Studien, in dem Fall sogar aus der ganzen Welt, zusammengetragen hat. Und da war es so, dass im Durchschnitt gut 5% der jungen Erwachsenen gesagt haben, sie fühlen sich einsam, also jede 20. Person. Mhm. Das entspricht ungefähr jetzt auch den Zahlen, die du für häufige Einsamkeit gefunden hast. Und die Studie, das fand ich sehr spannend, hat sich auch noch verschiedene Regionen der Welt im Vergleich angeschaut und eben gefunden, dass vergleichsweise viele junge Erwachsene in Osteuropa Einsamkeit erleben. Da ist es nämlich ungefähr jede 13. Person. Im Vergleich dazu sind es in Nordeuropa besonders wenige. Dort betrifft Einsamkeit nur jeden 35. jungen Menschen.
Ach ja, okay, auch sehr spannend, dass das anscheinend auch noch je nach Region ein bisschen anders aussieht.
Ja, kann man sich sicher überlegen, ob das kulturelle Einflüsse hat oder was auch immer dann dazu beiträgt. Das haben die leider in dieser Studie nicht untersucht oder dazu keine Aussage gemacht. Das fände ich total spannend, woran das eben auch liegt, dass das so unterschiedlich ist.
Ich habe mich nochmal umgeguckt, wie sich dieses Gefühl, einsam zu sein, in Deutschland eigentlich entwickelt hat. Und ich fand, auch dazu gibt es noch spannende Infos aus dem Einsamkeitsbarometer, das ich am Anfang schon erwähnt habe, mit dem auch das Familienministerium so zu Ampelzeiten gearbeitet hat. Und ich will einmal kurz dazu sagen, wie die entstanden sind. Und zwar gibt es so eine riesige Umfrage in Deutschland jedes Jahr unter so ziemlich den gleichen Leuten, nennt sich Sozioökonomisches Panel, also das ist eine sehr solide Datengrundlage, gibt es schon seit 1984. Da sind natürlich so ein paar Haushalte auch dazugekommen oder weggefallen, das ist eh klar. Aber so all in all sind das die gleichen Menschen, etwa 30.000. Und die bekommen jedes Jahr Fragen zu sich und zu ihrem Leben und beantworten die dann. Und da ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man Entwicklungen in Deutschland sichtbar machen will anhand von Daten. Und die haben eben auch Fragen bekommen zum Thema Einsamkeit. Und diese Daten, die zeigen, es gab eigentlich einen positiven Trend. Und zwar haben sich erwachsene Menschen immer weniger einsam gefühlt. Das war so eine Entwicklung seit Anfang der 90er Jahre. Und dann kam Corona. Also da gibt es so einen richtigen Knick nach oben in der Kurve. Mhm. Alle fühlen sich einsamer als zuvor. Seit Corona haben sich zwar die Zahlen so beruhigt, aber man kann sagen, vor Ausbruch der Corona-Pandemie war das Einsamkeitsempfinden vor allem in der Gruppe der über 75-Jährigen überproportional hoch. Mhm. Und danach dann bei den unter 30-Jährigen. Also wirklich so eine Veränderung, auch nochmal bei jüngeren Leuten extremer geworden. Und Frauen empfinden eher Einsamkeit als Männer. Und es gibt noch mehr Gruppen, die überdurchschnittlich oft betroffen sind, fand ich auch sehr spannend. Alleinerziehende, Arbeitslose, gering qualifizierte Menschen, chronisch kranke Menschen und Menschen mit einer Migrations- oder Fluchterfahrung. Also es ist wirklich, gibt wie Risikogruppen. Und da hat sich echt nochmal einiges getan in den letzten Jahren.
Und da finde ich, also bei manchen Gruppen scheint ja schon wieder so dieses durch auch geringere soziale Teilhabe, also wenn man daran denkt, dass Arbeitslose eben nicht so viele soziale Kontakte bei der Arbeit haben, auch Geringqualifizierte vielleicht, die nicht die qualitativen sozialen Kontakte haben, die sie bräuchten, oder chronisch kranke Menschen, die das Haus vielleicht nicht verlassen können. Ja. Oder auch Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung, die sich auch vielleicht in der Kultur, in der sie jetzt leben, nicht so richtig heimisch natürlich fühlen, aber auch da irgendwie nicht die sozialen Kontakte haben, die sie eigentlich bräuchten. Und ich glaube, man erkennt schon immer wieder, dass es eben dieses Quantitative ist, aber auch gleichzeitig das Qualitative.
Ja. Total. Ich habe da auch sofort gedacht an so wechselnde Jobs. Weißt du, wenn du zum Beispiel Saisonarbeit machst, natürlich bist du dann immer woanders und das wirkt sich auf das Leben aus. Jetzt sind wir aber der Podcast mit dem wunderbaren Namen Überschlafen. Und deshalb lass uns drüber sprechen, was Einsamsein mit unserem Schlaf zu tun hat und was ja dann vor allem auch solche Gruppen mehr betrifft als andere. Lass uns einfach mal bei einem Menschen starten, der sich einsam fühlt. Was macht das mit seinem oder ihrem Schlaf? Vielleicht mit der Länge, mit der Qualität?
Also ganz klar, Einsamkeit verschlechtert den Schlaf. In Studien findet man zum Beispiel, dass einsame Menschen länger brauchen, um einzuschlafen und auch, dass die empfundene Schlafqualität schlechter ist. Die wachen auch nachts eher häufiger mal auf und fühlen sich auch dementsprechend dann am Tag müder. Sie schlafen aber nicht unbedingt weniger als Menschen, die sich nicht einsam fühlen, nur eben schlechter.
Können wir sagen, was da los ist im Körper? Also wie kann ein Gefühl der Einsamkeit den Schlaf verschlechtern, so ganz konkret?
Ganz zentral ist da sicher, dass Einsamkeit sehr belastend ist und Stress verursacht. Also Einsamkeit ist ein negatives, unangenehmes und vielleicht sogar manchmal bedrohliches Gefühl. Und diesem Gefühl wollen wir entkommen. Aber klar, wer sich einsam fühlt, schafft das irgendwie nicht, diesem Gefühl zu entkommen. Das erleben wir als dem Gefühl gegenüber, der Situation gegenüber ausgeliefert sein. Und das löst Stress aus, sorgt dafür, dass wir angespannter sind, Entspannung schwierig wird. Und die bräuchten wir aber, um gut schlafen zu können. Außerdem kann Einsamkeit auch Grübelspiralen am Abend oder in der Nacht antreiben. Also wir machen uns dann vielleicht Sorgen über unsere Einsamkeit, darüber, wie wir aus der Einsamkeit rauskommen oder weshalb wir eben gerade nicht rauskommen, wie der Schlafmangel diesen Zustand vielleicht auch noch verstärken wird. Und wir beginnen zu katastrophisieren und all das verursacht dann wiederum Stress und Anspannung und treibt diese negative Spirale aus Einsamkeit, negativen Gedankenstress und Schlafproblemen an.
Wie weit kann das denn gehen? Bis zur Insomnie?
Ja, Studien zeigen, dass Einsamkeit ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Insomnie, also Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und auch Tagessymptomen sein kann.
Weiß man denn, ob es den Schlaf direkt verbessern kann, wenn man sich mal nicht so einsam fühlt? Sagen wir mal, man hatte mal einen schönen Abend mit einer Freundin oder kann sowas eher keinen direkten Einfluss auf den Schlaf haben?
Also da ist die Studienlage noch extrem dünn. Selbst zur Frage, wie man überhaupt Einsamkeit effektiv reduzieren kann, das könnte man sich überlegen, da kann man psychotherapeutisch ansetzen, da gibt es spezielle Trainingsprogramme, da gibt es soziale Unterstützungsprogramme. Selbst zu diesen Programmen und zur Frage eben, wie man Einsamkeit verringern kann, da scheint die Forschung noch in den Kinderschuhen zu stecken.
Okay, spannend. Vor allem dabei ist es doch so ein großes Problem. Sollte man eigentlich nicht meinen, dass es dazu so wenig Forschung gibt, ne? Lass uns das Ganze mal umdrehen. Also sagen wir, jemand schläft schlecht, so als erstes. Führt das dann auch zu mehr Einsamkeit?
Ja, und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Erstmal muss man halt einfach sagen, die Nacht ist ganz objektiv gesehen eine Zeit, in der viele von uns alleine sind. Also soziale Unterstützung ist in der Regel nicht verfügbar, denn die schläft halt auch. Mhm. Dann kommt es dazu, dass Gedanken anfangen zu kreisen. Wir sind auch in der Nacht gar nicht so gut darin, solche negativen Gedankenspiralen zu unterbrechen und unsere Emotionen zu regulieren. Und auch wenn Einsamkeit nicht das Gleiche ist wie Alleinsein, dann kann diese Situation, dass man nachts im Bett wach liegt und nicht schlafen kann und da einfach im Moment niemand da ist, der einem Unterstützung bieten kann, für ein Gefühl von Einsamkeit sorgen. Mhm. Und dazu kommt auch noch, dass wir uns wegen des Schlafmangels am Tag nicht gut fühlen. Wir ziehen uns vielleicht auch zurück, weil wir uns zum Beispiel nicht in der Lage fühlen, soziale Kontakte zu pflegen. Das ist einfach auch ja anstrengend mitunter. Oder weil wir den Schlaf über alles stellen und uns abends zum Beispiel dann gar nicht mehr verabreden, weil wir glauben, dann vielleicht nicht gut schlafen zu können oder so. Dazu tendieren vielleicht auch so eine fixe Abendroutine zu haben. Also ich mache dann und dann das, dann trinke ich meinen Abendtee, dann schalte ich meine Geräte aus, dann gehe ich Zähne putzen und ins Bad und dann gehe ich um die und die Uhrzeit aber auch ins Bett. Und da findet manchmal dann Sozialkontakt gar keinen Raum mehr. Und last but not least, ist es vielleicht auch wirklich so, dass wir reizbarer sind, impulsiver sind, der Welt nicht so sozial verträglich begegnen, wie wir uns es eigentlich von uns wünschen würden, wenn wir müde sind. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass andere Menschen wirklich nicht so positiv auf uns reagieren und Kontakt eher meiden.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich habe da von spannenden Studien dazu gelesen. Da geht es vor allem darum, wie wir uns unter Schlafmangel so verhalten anderen gegenüber. Lass uns da mal drauf schauen. Wie wird das denn überhaupt untersucht?
Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Eine Studie hat den Teilnehmenden zum Beispiel verschiedene Situationen geschildert und sie gefragt, wie sie sich da verhalten würden. Zum Beispiel sowas wie, stellen Sie sich vor, eine unbekannte Person hat Probleme, ihre Einkäufe über die Straße zu tragen. Und dann konnte man halt irgendwie antworten, ich würde auf jeden Fall helfen, oder das andere Extrem war, ich würde diese Person einfach ignorieren. Und das hat man die Person entweder gefragt, nachdem sie gut geschlafen hatten oder wenn sie eine Nacht gar nicht geschlafen hatten. Und unterm Schlafmangel fallen die Antworten dann einfach anders aus. Und meistens ist man dann eben nicht so hilfsbereit und nett. Mhm. Oder dieselbe Studie hat sich auch angeschaut, wie viel Geld Menschen spenden. Das ist ja auch eine Form von prosozialem Verhalten. Und da haben sie den Tag nach der Zeitumstellung im Frühjahr genommen und mit einem anderen Sonntag verglichen. Und das haben sie deshalb gemacht, weil wir am Tag nach der Zeitumstellung im Frühjahr häufig ein bisschen weniger schlafen. Ja? Und da haben sie dann eben auch gefunden, dass die Menschen nach dieser Zeitumstellung, wenn sie wenig geschlafen hatten oder weniger geschlafen hatten, dass sie dann eben auch weniger Geld spenden. So könnte man das zum Beispiel untersuchen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich total verschlafen bin, dann noch Bock habe, irgendwem zu helfen. Das kann ich total fühlen. Wie kommt das denn zustande, dass wir bei Schlafmangel weniger sozial sind? Also will unser Körper uns einfach sagen, sorry, aber mit so wenig Energie wird das nichts? Also du brauchst jetzt einfach erstmal Schlaf, bevor du wieder Leuten hilfst, bevor du wieder Leute treffen kannst?
Ja, so ein Mangel an Energie oder die Müdigkeit eben, die senken sicher die Motivation für soziale Kontakte. Also die Couch am Abend scheint da einfach sehr, sehr viel attraktiver. Und ich glaube, das ist auch was, haben alle von uns schon mal erlebt. Da geht man halt dann irgendwie nicht zum Volleyballtraining und trifft sich noch mit Freunden. Und ich denke, das ist ja auch erstmal total sinnvoll, dass man da mit seinen Ressourcen eben haushält. Aber gerade wenn man oft schlecht schläft, dann kann das auch so eine Abwärtsspirale sein. Also ich schlafe schlecht, ich ziehe mich zurück, das belastet mich und erzeugt Stress. Und da schlafe ich eigentlich noch schlechter. Mhm. Und da wäre es dann sinnvoller, diese Spirale erstmal auch zu unterbrechen. Man könnte aber auch überlegen, vielleicht ist es auch so eine Art Selbstschutz. Also man merkt, soziale Interaktionen, die sind mühsam. Man ist vielleicht sogar wirklich gereizt. Und dann sagt man sich, hey, dann jetzt lieber Rückzug, bevor ich noch was mache, was mir nachher richtig leid tut. Oder was vielleicht dann meine sozialen Beziehungen wirklich belastet.
Auch das kann ich verstehen. Ich war mal nach einer sehr, sehr heftigen Frühschichtwoche auf einer Berghütte, wo dann abends noch die Gitarre ausgepackt wurde und alle waren bei guter Laune. Und ich dachte, ich ertrag's nicht. Hört auf zu singen, es ist so furchtbar. Und habe mich einfach zurückgezogen, weil ich dachte, nee, sorry, aber du bist hier die Blöde gerade. Du musst jetzt einfach schlafen gehen. Tu dich nicht den anderen an. Die sind nicht das Problem mit der Gitarre. Können wir eigentlich auch schlechter bei anderen Leuten deren Emotionen lesen, wenn wir müde sind?
Ja, dass Schlafmangel dazu führt, dass wir uns schwerer tun, Emotionen bei anderen zu lesen und zu erkennen, das wissen wir aus der Forschung, macht soziale Interaktionen natürlich auch nicht leichter.
Ja, wieso sind wir denn so schlecht da drin, wenn wir nicht gut erholt sind?
Ein Grund dafür könnte sein, dass sich durch den Schlafmangel die Aktivität in Gehirnregionen verändert, die zum Beispiel mit der Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, in Verbindung steht. Also das hat zum Beispiel eine Studie gefunden.
So, und jetzt nehmen wir mal diese beiden fiktiven Personen, über die wir hier eben geredet haben, zusammen in eine. Also jemand fühlt sich eh schon einsam und schläft auch noch schlecht. Also beides bedingt sich gegenseitig, Höllenkombo. Und damit kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Einsamkeit kann krank machen, bezogen auf den Schlaf. Ist das ein Mythos oder die Wahrheit?
Also erstmal ganz eindeutig ja. Einsamkeit erhöht das Risiko für verschiedene körperliche und psychische Erkrankungen. Also von Stoffwechselerkrankungen über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zur Depression oder auch Angsterkrankungen. Deshalb sprechen wir heute auch viel mehr als früher über Einsamkeit und überlegen, wie wir Menschen, die sich einsam fühlen, helfen können. Studien dazu, welche Rolle genau der Schlaf jetzt dabei spielt, die habe ich zwar nicht gefunden, aber wir wissen, dass eben nicht nur Einsamkeit, sondern auch Schlafprobleme das Risiko für genau die Erkrankungen, die ich gerade genannt habe, erhöhen. Und deshalb liegt es durchaus nahe, dass durch Einsamkeit bedingte Schlafprobleme da auch eine Rolle spielen.
Also wir können nicht so ganz sicher sagen, was davon die Ursache ist, ja?
Also aus den bisherigen Studien kann man nicht genau sagen, welche Rolle jetzt der Schlaf spielt. Da braucht es einfach dringend noch mehr Forschung. Was man sagen kann, es ist relativ komplex. Einsamkeit ist ein Risikofaktor dafür, dass Menschen krank werden. Aber es ist eben auch andersrum. Auch Erkrankungen können einsam machen, genauso wie soziale Faktoren wie Armut oder Flucht und so weiter.
Christina, am Ende unserer Folge wollen wir immer was mitgeben. Und das wollen wir auch heute machen. Zum Glück bist du auch noch Psychologin, das passt auch sehr super. Lass uns da erstmal vielleicht so aufs Akute gucken. Also wer wach liegt, grübelt, sich in dem Moment wirklich einsam fühlt, was kann er oder sie dann tun?
Vor allem eines, erstmal aufstehen und sich anders beschäftigen. Also das Grübeln da wirklich einfach durchbrechen. Das hilft oft, zumindest mal akut, dieses Gefühl von Einsamkeit zu verringern. Denn wenn wir dann nachts so liegen, dann sind negative Gedanken und Gefühle wirklich oft überwältigend oder sie fühlen sich so an. Sie erscheinen viel größer als am Tag und sorgen leider nicht nur dafür, dass es uns nicht gut geht, sondern sie machen es eben auch ziemlich schwer, wieder einzuschlafen.
Oh ja, auf jeden Fall. Also die dürfen wir nicht an unser Bett kleben gedanklich, sondern wir müssen sie rausbringen. Magst du auch Tipps fürs große Ganze geben? Ich meine, wir sind auch nur ein Podcast und Einsamkeit ist ein riesiges Thema. Aber vielleicht einfach mal bezogen auf den Schlaf. Was rätst du da?
Ich denke, für viele Menschen ist es vielleicht auch erstmal wichtig zu erkennen, ich bin nicht meine Schlafstörung oder mein Schlafproblem. Und ich muss das Leben auch vielleicht nicht von meinem schlechten Schlaf diktieren lassen. Ich verwende da total gerne ein Bild, um das zu verdeutlichen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast vielleicht auch schon mal erzählt habe. Und in diesem Bild ist die Schlafstörung so ein kleines Monster. Kein schreckliches Monster, sondern eher so ein bisschen plüschiges Monster. Und dieses Monster, das meint, dass es den Lebensweg diktieren kann. So auf die Art, da geht's lang, auf die einsame Insel, wo immer schlechtes Wetter ist. Da sollst du hingehen. Und jetzt könnte ich natürlich als Mensch mit Schlafproblemen diesem Monster die Macht überlassen und sagen, okay, wenn du das sagst, dann gehe ich da jetzt hin. Aber ich kann ja auch sagen, hey, du kleines Monster, was bildest du dir eigentlich ein? Ich weiß, ich werde dich gerade nicht los, aber ich packe dich jetzt hier hinten auf meinen kleinen Leiterwagen, den ich hinter mir herziehe, und dann gehe ich voraus und ich bestimme, wo es lang geht. Und das ist die Insel, wo die Sonne scheint und wo das Leben schön ist. Ja. Und ich glaube, wenn man diesen Schritt schafft, dass eben die Schlafstörung oder das Schlafproblem nicht mehr alles diktiert und man sich so in so einem ständigen Kampf gegen die Müdigkeit und gegen die Schlafstörung auch verliert, dann werden auch wieder Ressourcen frei für andere Dinge. Und das sind dann vielleicht auch Dinge, die einen aus der Einsamkeit herausbringen.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Schönes Bild. Und vielleicht auch nochmal hier am Ende separat für die Menschen, die merken, wenn ich zu wenig schlafe, dann ziehe ich mich total zurück und es belastet mich. Wie können die denn vorgehen?
Auch da würde ich empfehlen, sich der Müdigkeit und der Schlafstörung, die in dem Moment ja sagt, aber du hast gar nicht genügend Energie, du bist gerade nicht lustig, mit dir will eh niemand was zu tun haben. Dem würde ich mich ganz bewusst in den Weg stellen und versuchen, zumindest kleine Unternehmungen zu machen, zum Sporttraining zu gehen, zur Chorprobe, eine Freundin zu treffen. Viele Menschen mit Schlafproblemen haben das Gefühl, sie müssten erst die Schlafprobleme in den Griff bekommen und dann würde sich auch alles weitere verbessern. Und meiner Erfahrung nach ist es aber manchmal auch andersrum. Also man fängt an, wieder aktiver zu werden, soziale Kontakte zu pflegen und plötzlich merkt man, hey, da ist noch was anderes als die Schlafstörung. Und das öffnet dann wie so ein kleines Fenster. Plötzlich wird der Schlaf auch besser, weil er eben nicht mehr alles bestimmt. Also da wäre so eine umgekehrte Reihenfolge. Erst öffnet man sich dem Leben und dann wird eben auch der Schlaf besser. Und das kann ich in der Situation nur wirklich jedem empfehlen.
Super guter Tipp. Ich glaube, da kann wirklich so ein Schalter umgelegt werden im Kopf. Wenn ihr Wünsche habt für Themen, denen wir uns mal widmen sollen, dann schreibt uns doch bitte an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr natürlich auch Feedback zu den Folgen loswerden, die wir schon gemacht haben, oder uns andere Dinge schreiben, was auch immer ihr wollt. Da antworten wir euch gerne. Und bis dahin, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.